einen schönen guten Morgen. Freue mich, euch zu sehen. Ihr kennt bestimmt die Begebenheit, als Jakob Esau entgegentritt. Was macht er im Vorfeld? Geschenke. Sicher ist sicher. Also, ich habe mir gedacht, ich nehme so ein großes Geschenk mit und frage euch, wer möchte es haben? Ja, Tim, komm her. Tim war schneller. Okay, Schritt 1 wäre geschafft. Nein, warum habe ich das gemacht? Ich möchte, dass wir verstehen, dass die Geschenke immer den Geber etwas kostet. Aber der, der das Geschenk annimmt, dem kostet es nichts. Jetzt kennt ihr vielleicht den Begriff billige Gnade. Habt ihr das schon mal gehört? Und manchmal kommt dieser Begriff über die Lippen und man vergleicht das Evangelium mit billiger Gnade. Und ihr Lieben, wir werden jetzt am Rand der Predigt sehen, dass es absolut falsch ist. Das Geschenk kostet immer den Geber etwas. Derjenige, der es annimmt, der hat das Geschenk bekommen. Für ihn ist es wahrlich umsonst, aber nicht billig. Und den Geber hat es etwas gekostet. Tim, lass es dir schmecken. Ich gebe es dir von ganzem Herzen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und warum? Weil er selber fröhlich und gerne gibt. Und er gibt auch sein Leben hin. Wollen wir einsteigen? Ich habe aufgehört im Philipperbrief letztes Jahr mal. Philipper Kapitel 2 möchte man weitermachen. Ich habe die Predigt überschrieben. Es wird zwei Teile geben zu der Predigt. Ich wollte sie eigentlich als eins machen, aber gestern habe ich dann gemerkt, das ist zu viel und wir machen zwei Teile draus. Ich habe sie überschrieben mit Lass dich verändern. Lass dich verändern. Der Herr Jesus soll an dir sichtbar werden. Die Gemeinde in Philippi, sie hat manches mitgemacht und es war eine Gemeinde, wo man nur staunen kann, in welchen Kämpfe sie verwickelt waren, in was, mit was sie zu tun gehabt haben. Und es waren Geschwister, wo man schon aufblicken konnte und hinschauen konnte. Und doch möchte Paulus, dass sie sich verändern lassen, dass sie sich verändern lassen in das Bild Jesu. So, den Galatern sagt er mal, Galater 4, Vers 19, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Der Herr Jesus soll in deinem Leben Gestalt gewinnen, sichtbar werden. Dieses neue Leben, das er dir gegeben hat, das soll nach außen hin sichtbar werden. Und da steigen wir ein. Wenn wir auf der Baustelle sind und ich am Lehrling zeigen möchte, was er machen soll, dann ist es im Handwerk oftmals ganz einfach. Ich ziehe kein Lehrbuch raus und tue ihm irgendwelche Formeln sagen, sondern ich gehe mit ihm zu dem Ort hin, wo er was bauen muss, nimm ihn zur Seite und sag, schau mal her, mach's so wie ich. Oder schau mal her, so sollte das am Ende ausschauen. Also wir brauchen so eine Decke und die sollte dann diese Form haben und der Abstand soll so oder so ausschauen. Damit der Lehrling mit den Augen sehen kann, worum es geht. Und währenddessen er arbeitet, kriegt er von mir Unterstützung und ich zeige ihm, wo er am besten eine Schraube hinmacht und so weiter. Und ich zeige ihm auch, was nicht funktioniert. Ich sage dann immer wieder, ich habe In all der Zeit, in der ich arbeite auf dem Bau, habe ich so viele Fehler gemacht, woraus ich gelernt habe, dass du nicht denselben Fehler machen musst. Daher zeige ich es dir gleich, wie es richtig ist. Und jetzt steigen wir in den Text ein. Philipper 2, ich lese vor, es wird hauptsächlich gehen um die Verse 5 bis 11, Kapitel 2, Verse 5 bis 11, aber ich möchte gerne von 2, Vers 1 schon mal weglesen. Da heißt es, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Bei alledem, was Paulus hier aufführt, merken wir, es sind alles Dinge, die von uns wegschauen, die zum Segen für unseren Nächsten sind, die nicht uns im Mittelpunkt haben. Und daher fällt uns das manchmal ziemlich schwer. Und jetzt, ab Vers 5, versucht Paulus den Philippern etwas vor Augen zu malen. Zu den Galatern sagt er mal, o ihr unverständigen Galatern, denen ich doch Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt habe. Und den Philippern malt er und uns malt er jetzt auch die Gesinnung des Herrn Jesus vor Augen. Dass eine Gesinnung sein soll, die auch wir als seine Kinder annehmen sollen, wo wir uns verändern lassen sollen. Veränderung beginnt immer im Denken. Römer 12, Vers 2 heißt es, wir sollen uns in unserem Denken verändern lassen. Und zwar denken, so wie der Herr Jesus denkt. Denken von der göttlichen Sicht her. Denken in der Hinsicht, trachtet nach dem, was droben ist, nach den Dingen der Ewigkeit. Das heißt nicht, dass du morgen früh nicht zur Arbeit gehen musst und auch dort deinen Dienst tust. Aber dein Herz muss nach oben ausgerichtet sein. Es macht auch dein Herz froh. Weil hier auf Erden merkst du, oder wir kriegen es jetzt in den Medien mit, es wird alles enger und schneller. Und wir wissen nicht, wo soll es hingehen. Aber aus dem Wort Gottes wissen wir deutlich, wo es hingeht. Da Jesus wird wiederkommen. Und wir leben in einer Zeit, wo die Bibel sagt, eine Endzeit. Und die Dinge überschlagen sich mehr und mehr. Und wir sehen es in den Medien. Deshalb lasst unsere Blicke nach oben richten und lasst uns unseren Blick auf unseren Herrn richten. Denn ihr sollt so gesinnt sein, Vers 5 geht's weiter. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der erste Schritt zur Veränderung, zu denken, wie der Herr Jesus denkt, die Einstellung zu haben, die er hat. Denn Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Vers 6. Der in der Gestalt Gottes war. Wenn wir den Herrn Jesus vor Augen haben, nachher sehen wir oftmals diesen Mann aus Galiläa, Nazareth, der Wunder tat. Deshalb fragt der Herr Jesus mal, was sagen die Leute, wer ich bin? Ja, ein Prophet, ein guter Mensch. Was sagst du, wer ich bin? Was sagt ihr? Und jetzt bekommt Petrus von Gott gezeigt, wer der Herr Jesus ist. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und hier sagt Paulus, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Nicht irgendeine Gottheit, nicht irgendein menschlicher Gott, sondern der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ein Wort sprach und es wurde Licht. Der ein Wort sprach und die Sterne am Himmel erschienen und die Lichter, wie es beschrieben wird, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne, damit sie auf der Erde leuchten, mit einem Wort. Von diesem Gott reden wir. Der Gott gleich war. Gleichgestellt. Johannes Evangelium Kapitel 1. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Er hielt es nicht fest wie ein Raub, Gott gleich zu sein. Und hier sehen wir von dem Wort Gottes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, der Herr Jesus. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und dann heißt es hier, alles ist durch dasselbe entstanden. Wenn wir von Jesus Christus reden, dann ist er der Werkmeister Gottes. Er, der Himmel und Erde durch seine Hand geschaffen hat. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe, also ohne den Herrn Jesus, ist nichts entstanden, was da entstanden ist. Um anzudeuten die Hoheit und die Majestät des Herrn Jesus. Johannes schreibt im Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 20, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Paulus nimmt uns mit und zeigt uns den Herrn Jesus, der eine unglaubliche Hoheit hat, die wir nicht begreifen können. Und dann sagt er hier, der diese Hoheit und diese Stellung bei Gott nicht wie einen Raub festhielt. Das heißt, er hat diese hohe Stellung losgelassen. Im 1. Samuel kann man lesen, wie jemand wie der König David beschreibt, wie er als Hirtenjunge einem Löwen und einem Bären den Raub, den sie gemacht haben, aus dem Maul reißt. Und ich habe den Bären erschlagen und ich habe den Löwen erschlagen. Den Bären hat er bei seinem Bart gepackt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, er ist ja nicht sonderlich groß gewesen. Was hat er für einen Mut gehabt? Aber er musste mit vollem Einsatz diesen Raub aus dem Maul von diesen Raubtieren reißen. Das ist so dieses Bild, wenn jemand etwas wie ein Raub festhält. Du kannst ja mal versuchen, einem Hund, den du einen Knochen geschenkt hast, den Knochen wegzunehmen. Ziemlich anstrengend, habe ich schon mal probiert. Der war nur klein. Okay, wenn jemand etwas wie einen Raub festhält Und jetzt lesen wir hier vom Herrn Jesus, der das durchaus festhalten hätte können, dass er es nicht getan hat. Er hat sich nicht darauf gepocht, das ist meine Ehre, sondern er hat losgelassen, freiwillig. Vers 7 heißt es, sondern er entäußerte sich selbst. Er entäußerte sich selbst. Er hat selber von sich aus, entäußern bedeutet, ist ein Begriff auch, wo man sagen kann, verkaufen, hat sich von selbst aus verkauft, diese Majestät. Und dann heißt es, nahm die Gestalt eines Knechtes an. In der Bibelstunde hatten wir jetzt gerade, sind beim 2. Korintherbrief. 2. Korinther 8, Vers 9 beschreibt Paulus das so. Obwohl er reich war, ist er um unseretwillen arm geworden, damit wir durch seine Armut reich werden, damit wir durch seine Armut etwas erlangen, das so unglaublich kostbar und groß ist, dass es den Menschen enorm reich macht. Wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, bekommt er den Geist Gottes bei der Bekehrung. Er muss nicht ein zweites Wunder abwarten oder irgendwas dergleichen, sondern mit dem Punkt der neuen Geburt bekommt er den Geist Gottes. Er wird versiegelt mit dem Geist Gottes. Und er bekommt den Reichtum Christi heute, hier und jetzt schon. Er wird aufgenommen in die Familie Gottes, festgehalten, nicht durch seine eigene Kraft, sondern durch die Kraft des Herrn, weil er erkauft hat mit einem unglaublich hohen Preis die Seele des Menschen erkauft. Und dort, wo du ein Kind Gottes geworden bist, da bist du sein Eigentum und du gehörst nicht mehr dir selber. Und jetzt als dieses Eigentum sollst du dieses Wesen des Herrn Jesus immer mehr zum Ausdruck bringen. Das wird dann der zweite Teil von der Predigt. Das soll zur Geltung kommen. Es soll das zur Geltung kommen, was mit dir passiert ist. Wer in dir lebt. Und es ist so bemerkenswert bewegend, wie der Herr Jesus bereit war, einen Weg zu gehen in äußerster Demut und Selbstaufopferung. Warum? Wegen dir. Für dich. Ich habe es schon mal erwähnt. Kannst du dir vorstellen, dass dich jemand so liebt, dass er so einen Weg für dich geht? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich müsste es immer wieder erwähnen. Paulus macht es auch und dann sagt er im Philipperbrief, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch und du darfst dich freuen und fröhlich sein. Es gibt niemand, der dich jemals mehr geliebt hat als der Herr Jesus. Und der Vater im Himmel war bereit, seinen äußersten Preis zu bezahlen, damit er dich heimholen kann. Und es liegt nicht an deiner Kraft und Stärke. Deine Kraft und Stärke scheitert, sobald du das Gesetz vor Augen hast. In die Tiefe des Herzens blickt der Vater rein. Es sind nicht nur die äußeren Dinge, die äußeren Handlungen. Das Wort Gottes durchdringt Mark und Gebein und es ist ein Richter der Herzen und der Gedankenwelt. Ja, meinst du, dass bei einem Gericht Gottes deine Gedanken dann außen vor bleiben? Nein. Es betrifft den ganzen Menschen durch und durch. Umso größer wird die Gnade, die uns verliehen worden ist. Und umso kostbarer ist dieser Preis, der bezahlt wurde für dich. Petrus sagt mal, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen erkauft worden, mit Gold oder Silber, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu. Und das, ihr Lieben, das muss uns vor Augen stehen. Das muss uns auch vor Augen stehen, wenn wir mit unseren Geschwistern umgehen, dass mein Herr denselben Preis für meinen Bruder oder für meine Schwester bezahlt hat. Aber wir können uns manchmal ärgern übereinander, oder? Und da müssen wir dann wieder mal runterkommen und schau her, was für einen Preis der Herr Jesus bezahlt hat. Auch für den Bruder, mit dem ich momentan nicht kann. Herr, hilf mir, dass ich das ablegen kann. Oder Schwester, oder wie auch immer. Er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Johannes 13. Johannes 13, die Situation mit der Fußwaschung. Der Herr Jesus wusste genau, was kommt. Er wusste, wo er hingeht, was seine Stellung ist. Und er kannte Judas, der in der Reihe war. Und der Herr Jesus fängt an, die Füße zu waschen. Da heißt es, und er nahm einen Schurz. Wer macht es? Ein Knecht macht es. Und er beginnt, Michael, wenn ich dir jetzt Schuhe ausziehe, das hätten alle ziemlich komisch schauen, lange Hälse kriegen, macht das auch recht. Gell? Und er beginnt, die Füße zu waschen. Ich habe einmal meiner Oma die Zehennägel geschnippelt. Da habe ich mir gedacht, wow, Respekt, das hat mich ziemlich Überwindung gekostet. Meine Oma ist leider schon, lebt nicht mehr. Darum sage ich das so freimütig. Aber es hat mich ziemlich Überwindung gekostet, so einen Dienst an ihr zu tun. Für sie war es eine Hilfe und eine Freude, aber für mich war es eine unglaubliche Überwindung. Jetzt, was ihr euch versucht zu zeigen, ist, wie der Herr Jesus in dieser Hoheit sich auf diese Ebene begibt. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und wir kriegen eine Schönheit vor Augen gemalt eines Herrschers, eines Schöpfers, der so weit von unserem Wesen weg ist. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Und jetzt kommt, es geht ja nur weiter. Und da heißt es, er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Warum steht im Lukas-Evangelium, und sie nahm das Kind, wickelte es in Windeln und legte es in eine Krippe. Weil der Herr Jesus tatsächlich Mensch wurde. Gott wurde Mensch. Weihnachten. Unglaublich, dass sich der allmächtige Schöpfer, der mit einem Wort alles gebieten kann, sich so erniedrigt und Mensch wurde. Und jetzt kommt noch eine Steigerung zu dem Ganzen. Johannes 1,14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch. Es geht hier um deinen Gott und um deinen Herrn. Und das Wort wurde Fleisch. Vers 8 geht es dann weiter. Da heißt es, und in seiner äußeren Erscheinung, naja, wie hat man den Herrn Jesus gesehen? Als Mensch wie du und ich. Er hat als Handwerker gearbeitet, als Kind war er unterwegs mit der Familie und so weiter. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, mit allen Gefühlen, mit allem, was ein Mensch ausmacht, nur ohne Sünde, das wissen wir aus dem Wort, mit allen Freuden und Leiden, mit heute tut mir der Bauch weh, Mensch, jetzt habe ich mir auf den Finger kaut, und so weiter, mit allem drum und dran, was du als Mensch kennst. All diese Dinge hat der Herr Jesus sehr wohl auch erlebt. Klammer auf, bis auf Sünde. Sünde war nicht in ihm. Da heißt es, als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Jetzt ist die Erniedrigung von der Hoheit Gottes, Mensch zu werden. Jetzt ist er ein Mensch, jetzt könnte er ja als König regieren, mächtiger als der König Salomo. Er sagt einmal, und siehe es, mehr als Salomo ist hier. Er könnte gewaltiger reden als das Zeugnis Jonas. In der Bibel weiß ich nicht noch eine Stelle, wo sich mehr Menschen bekehrt haben, als wie bei Jona. Er könnte Gewaltiges tun, darum sagen seine Brüder, seine fleischlichen Brüder, na zeig dich doch, weil wenn du jemand sein willst, dann muss es doch die ganze Welt sehen. Wenn da Jesus jemand geheilt hat, dann hat er gesagt, er soll still sein, zu dem Priester gehen und sich zeigen. Heute meinen wir, wenn eine Heilung geschieht, ist wichtig, das muss jeder mitkriegen und so werden alle Menschen zum Glauben finden und was weiß ich. Nein, mit Sicherheit nicht. Die Leute sind schaulustig und wollen ein Phänomen sehen. Aber wollen sie den Herrn Jesus sehen? Wollen sie sich demütigen vor dem Sohn Gottes? Fragezeichen. In seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam. Gehorsam? Er ist doch der, der mit seinem Wort gebietet und alles entsteht. Wer ist dieser, dass sogar Wind und Wellen ihm gehorchen? Dem die ganze Schöpfung gehorchen muss, der wurde gehorsam. Im Hebräerbrief heißt es, der durch Leiden gehorsam lernte. Wenn ich es richtig zitiere. Bitte schaut es danach. Der Herr Jesus wurde gehorsam und jetzt kann man sich vorstellen, wie Paulus dasteht an dem Brief, den schreibt und sagt, und er wurde gehorsam und er denkt nach, denkt an Golgatha und sagt, ja, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Unglaublich. Daher ist es den Griechen eine Torheit. Wie kann ein Mächtiger sein Leben hingeben? Eine Torheit, was die Christen sagen. Wie kann der verheißene Messias sein Leben hingeben? Ein Ärgernis für die Juden. Bis heute. In Johannes 8, Vers 29, da sagt der Herr Jesus, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt, was dem Vater wohlgefällt. Alle Zeit. Der Herr Jesus tat das, was ihm der Vater auftrug und war gehorsam. Ja, bis zum Tod am Kreuz, heute im Abendmahl haben wir davon gelesen. Dreimal auf Gethsemane, dreimal geht der Herr Jesus ins Gebet zum Vater, weil er so gerungen hat um diesen Kampf, der da ist. Und du, Klammer, ihr Lieben, wir kommen alle immer in irgendeiner Bedrängnis oder Versuchung oder was auch immer, wo wir zu Fall gebracht werden sollen. Du darfst ringen vor deinen Vater gehen und ihn bitten, um Hilfe, dass er dich durchträgt. Hilf mir, den richtigen Weg einzuschlagen. Der Vater steht zu seinen Kindern. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, was dann? Er richtet auch wieder auf. Er führt zurecht. Seine Kraft ist es, die uns trägt und heimbringt. Vater, sagte Herr Jesus, wenn es einen anderen Weg gibt, in meinen Worten, so nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und glaub mir, der Herr Jesus hatte dich im Blick, als er da auf Gethsemane war. Er hatte die Seinen im Blick. Und aus Liebe und von Liebe bewegt ist er diesen Weg gegangen. Du bist von Gott geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und der Herr Jesus war gehorsam bis zum Tod. Hat er sich dann einfach hingeben und er ist den Dingen willkürlich ausgeliefert gewesen? Da waren die Römer und die Juden und den haben sie mitzogen und gefesselt und so weiter. Dann konnte er ja nicht mehr anders. Nein. Willentlich ist er den Weg bis zum Schluss gegangen. Willentlich im Blick auf dich, weil er dich lieb hat. Johannes 10, Vers 18. Niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich lasse mein Leben von mir aus. Und ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Am Kreuz hat er noch nicht einmal Betäubungsmittel genommen. Da wollte man ihm eine bestimmte Mischung geben. Aber er wollte bei klarem Verstand sein, bei dem, was er tut. Meine Auslegung, gell? Der Jesus ist diesen Weg bewusst bis zum Ende gehen. Und am Kreuz kann er mit Klarheit sagen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und er starb. Und Pilatus wunderte sich, dass er schon tot ist, als man den Leib abnehmen wollte. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und es tut gut für uns als Gemeinde und für dich als Kind Gottes, den Herrn Jesus zu betrachten und anzublicken und diese Haltung zu sehen, diese Haltung der Demut von Mose wird mal beschrieben. Er war ein sanftmütiger Mann, so sanftmütig, wie es keinen auf Erden gab. Aber Mose kam nicht an den Herrn Jesus ran. Kommt her zu mir, sagt der Herr Jesus, die ihr mühselig und beladen seid, und ich gebe euch Ruhe. Denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Und nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. Das ist der Herr, zu dem du gekommen bist. Er ist nicht wie der Treiber, der dir immer wieder sagt, es ist ungenügend, was du tust. Der Treiber treibt. Satan treibt. Du wirst immer ungenügend sein. Und ihr Lieben, wenn einer aufs Gesetz achtet und achtet darauf, wie du dich als Kind verhältst, Satan wird das Gesetz so scharf auslegen, dass du immer fallen wirst. Weil das Fleisch nicht kompatibel mit dem Gesetz ist. Es funktioniert nicht. Aber er hält es dir vor. Zuerst macht er dir ein Angebot. Schau mal, hier gibt's was Leckeres. Du nimmst es, fällst und dann sagt er, du kennst doch das Gebot. Und lacht über dich. Und sagt, wer bist du? Und jetzt scher dich weg. Scher dich weg vom Thron Gottes. Scher dich weg von der Nähe Gottes. Du bist es nicht mehr wert. Und irgendwie passt es dann mit unserem Herzen, dass wir sagen, ja, ich bin es wirklich nicht wert, ich bin wieder gefallen. Und was macht der Herr Jesus? Er hilft dir auf. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht tut er nicht erlöschen. Der Herr Jesus ist nicht gleich wie der Treiber. In seiner Ruhe dürfen wir leben. Er hat alles vollbracht. Und da sind wir daheim. Entbindet uns das jeglicher Verantwortung? Nein. Wir sollen als Kinder Gottes das Bild Jesu immer mehr zum Ausdruck bringen. Wir sollen uns verändern lassen. Er hat dich als sein Kind angenommen und jetzt verändert er dich in sein Bild. Da sind manchmal Ecken, die er abhauen muss. Da Jesus beschreibt es, der Vater ist der Weingärtner und er säubert jede Rebe. Er beschneidet und ihr Lieben, das tut manchmal echt weh. Er beschneidet. Aber wenn Gott betrübt, dann betrübt er immer zum Guten, dass du danach sagen kannst, danke Herr, es war gut, dass es so war. Danke, dass du mich auf den rechten Weg wieder zurückgeführt hast. Der gute Hirte, oder? Er weidet mich auf grünen Auen, führt mich hin zu stillen Wassern. Das ist ein völlig anderes Bild. Du leitest mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Er leitet uns auf Pfaden der Gerechtigkeit. Er kommt mit uns zurecht, auch wenn wir widerspenstig sind. An einer Stelle heißt es mal, lass dir kein Zaumzeug anlegen, so wie bei einem Pferd oder bei einem Rind, die man nur mit Zaumzeug lenken muss. Hör auf meine Worte. Lass dich zurechtweisen. Lass dich verändern. Und die Veränderung beginnt immer im Denken und in unserer Einstellung. Und da wollen wir so sein wie der Herr Jesus. Vers 9, 10 und 11. Und jetzt, als wir diesen Gehorsam sehen und dieses Tod am Kreuz, wo der Herr Jesus freiwillig hingegangen ist, dann heißt es, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Der Herr Jesus tat alle Zeit den Willen des Vaters. Und es war der Wille des Vaters, dass er sein Leben am Kreuz hingibt. Jesaja 53. Es hat Gott wohlgefallen, ihn zu zerschlagen, weil er die Sünde am Kreuz gerichtet hat. Und der Herr Jesus ist für uns zur Sünde geworden. Und der Vater hat die Sünde gerichtet am Kreuz. Und als der Herr Jesus das getan hat, und der Vater ist mit Sicherheit nicht sitzen geblieben, als er dazu geschaut hat, was da passiert. Und dann sieht er die Liebe des Sohnes und den Gehorsam des Sohnes. Und es gibt seinesgleichen niemanden auf Erden und gab es auch nie. Und dann heißt es hier, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Der Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Lasst uns mal einen Epheserbrief aufschlagen, Epheser 1, 20 bis 23. Bloß ein paar Seiten vorher. Ich lese von Vers 19 weg. Da heißt es, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in den zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Spannend, ich weiß nicht, ob es noch mehr Worte gibt, die die Größe und die Herrlichkeit des Herrn Jesus zeigt. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Alle Könige der Weltzeit kommen an diesen Namen nicht ran. Und all die mächtigen Herrscher der jetzigen Zeit kommen an diesen Namen nicht ran. Und auch sie müssen sich beugen. Vers 10. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen. In den Evangelien sehen wir, wie Menschen zum Herrn Jesus kommen und Hilfe suchen. Und was tun sie? In Markus 1,40 wird beschrieben, wie ein Aussätziger zum Herrn Jesus kommt und er fällt vor ihm nieder auf die Knie und bittet ihn, Herr, reinige mich. Und der Herr Jesus reinigt ihn. Aussatz ist immer ein Bild für Sünde. Ein Aussätziger konnte nicht mehr in der Gemeinschaft sein mit dem Rest des Volkes. Sünde hat keine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Der Sünder braucht Reinigung. Und so bin ich schon lange her, zum Herrn Jesus gegangen und habe ihm mein Leben übergeben. Ich habe gesagt, ich bin so tief gefallen, ich kann nicht mehr tiefer fallen. Hier ist mein Leben, nimm du es. Und er hat sich meiner angenommen, hat mich reingewaschen von all meiner Schuld. Der alte Uli, der ich mal war, den gibt es nicht mehr. Denn ihr seid mit Christus gestorben und mit ihm begraben worden und mit ihm auferstanden. Das neue Leben beinhaltet das, dass der alte Mensch tot ist und dass ein neuer Mensch zum Leben kommen ist. Dass Christus in dir lebt. Die Wiedergeburt. Und so kam der Aussätzige und fiel auf seine Knie und bat, dass er ihn reinigt. Wann bist du das letzte Mal vor den Herrn Jesus auf die Knie gegangen? Oder bist du vor diesem Schöpfer schon mal auf die Knie gegangen? Und hast du um Vergebung gebeten? Der Jesus ist der Retter. Der Jesus wird später mal auch der Richter sein. Vers 11. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, heißt es da. Dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil Und es ist uns kein anderer Name gegeben worden, in dem wir gerettet werden, jetzt passt's auf, müssen. Es ist keine Option. Es ist ein Muss. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als nur durch Jesus. Daher verkündigt die Gemeinde den Herrn Jesus. Daher ist das auch die Hauptaufgabe der Gemeinde, den Sohn Gottes zu verkündigen und das Evangelium zu verkündigen. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Gerettet werden müssen. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Im Lukas-Evangelium fragt Johannes der Täufer, als er im Gefängnis ist, schickt der Jünger zum Herrn Jesus und hat eine quälende Frage. Johannes der Täufer war der Wegbereiter für den Herrn Jesus. Der hat gesagt, mach die Wege gerade, wenn der Herr kommt. Er hat den Weg bereitet. Jetzt ist ein großer Bedrängnis im Gefängnis und schickt zwei seiner Jünger aus, sagt, bitte geht zu Jesus, dem Nazaräer, und fragt ihn eine Sache. Ja, was soll man fragen? Fragt ihn, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Okay. Und die zwei laufen und da sehen sie Jesus, wie er mitten in der Menge ist. Und dann kommt einer, der blind ist, dann kommt einer, der krank und schwach ist und alle werden geheilt. Und sie kommen zu Jesus und sagen, Meister, Johannes sendet uns. Er fragt, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet und sagt, verkündigt Johannes, was ihr seht. Ja, was haben sie gesehen? Lahme können gehen, Blinde können sehen, Stumme reden. Und Amen wird das Evangelium verkündigt, eine frohe Botschaft. Und dann sagt der Herr Jesus, und glückselig, wer sich nicht an mir stößt, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und mit dieser Botschaft sind sie zu Johannes zurück und mit Sicherheit konnte Johannes aufatmen und sagen, Vater im Himmel, vielen herzlichen Dank, dass du mir den Erlöser gezeigt hast. Das Geschenk kostet immer den Geber etwas. Ich möchte euch Mut machen, das Wort Gottes zu lesen. Ich möchte euch Mut machen, die Versammlungen zu besuchen. Ich möchte euch Mut machen, euch mit Guten zu beschäftigen. Vieles lenkt uns ab. Und das ist so lockend oft. Ich möchte euch Mut machen, füreinander da zu sein. Ich möchte euch Mut machen, den anderen höher zu achten als dich selber. Umso mehr kommt das Bild des Herrn Jesus bei dir zum Vorschein. Und wenn das Bild des Herrn Jesus bei dir zum Vorschein kommt, dann ist es attraktiv, in Anführungsstrichen, anziehend auch für den Verlorenen. Weil, was hat er für ein Bild gegenüber? Jemand, der sanftmütig und von Herzen demütig ist. Zum Schluss, 1. Petrus 5, Vers 5. B. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Ich bete nur mit uns. Herr Jesus, wir danken von Herzen, dass du geduldig bist mit uns. Wir danken von Herzen, dass du uns veränderst in dein Bild. Und wir danken von ganzem Herzen für dieses Kreuz, das du auf dich genommen hast. Um meiner Stadt, um unserer Stadt. Und Herr, wir wollen das Evangelium nicht preisgeben. Und wollen nicht preisgeben, Herr, diesen teuren Preis, den du bezahlt hast, für die Deinen, die du lieb hast. Und ich danke dir von Herzen, dass deine Kraft uns heimträgt. Und ich danke dir, lieber Vater, vom Herzen, dass wir deinen Sohn haben. Und Herr, dass du treu bist und dass du uns in diese Gemeinschaft mit deinem Sohn gestellt hast. Und hab herzlichen Dank, dass wir lernen dürfen und dass du mit uns noch nicht am Ende bist. So sei dir Lob, Ehre und Dank für deine große Liebe, die du uns gegenüber hast. Amen. Vielen Dank für eure Geduld.
Ja, wir haben gelesen und Uli hat es auch ausgeführt, was den Namen Jesus anbetrifft. Und das nächste Lied greift das auch auf. Groß ist dein Name. Ja, wir wollen uns noch Zeit nehmen zum Gebet und möchte euch bitten, dass wir auch an unsere Kranken denken und was sonst noch ansteht. Ich schließe dann ab.
Ja, Vater im Himmel, ich werde es wahrscheinlich niemals begreifen, welche Liebe dich gedrängt hat, deinen Sohn hinzugeben, dass wir, jeder, der an dich glaubt, gerettet wird. O Herr, welch eine große Liebe ist vom Kreuz von Golgatha geflossen, O Herr, für uns. Und ja, O Herr, wir stehen mit nackten Händen da und nehmen dieses Geschenk an, was du für uns getan hast. Und wir können nur sagen, danke, Herr. Danke, dass du bereit warst, diesen Weg aus Gehorsam zu gehen. Ja, O Herr Jesus, und wir danken auch dafür, dass in deinem Wort steht, wie wir es heute auch gehört haben, dass wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Und auch das schaffen wir, schaffe ich nicht aus eigener Kraft. Aber ich habe jemanden, der mir diese Kraft schenkt und es in mir ermöglicht. Denn du bist es, O Herr, der es in mir ermöglicht. Und danke, O Herr, dass ich diesen Weg gehen darf. Ja, dass du mich ausgewählt hast, dass du mich gezogen hast, dass du mir nachgegangen bist. In meiner Schuld, in meiner Sündhaftigkeit, wo ich war. Dass du mich rausgerissen hast und jeden, der an dich glaubt, genauso. Und versetzt hast ins Licht deiner Liebe, deiner Herrlichkeit. Hab Dank, du allmächtiger Gott, für diese Tat, die du an mir vollbracht hast. Amen.
Amen. Amen. So wollen wir dir danken, dass wir mit deinem Geist verbunden sind, dass wir unser Anliegen bringen, dann wollen wir dich bitten, auf den Drohnen, dass wir ihn ja, stärker durch und durchtragen, durch alles Segen und zeigen. Amen.
Amen. Amen.
Jahr wieder die Möglichkeit schenkst fürs Zeltlager und fürs Jankern, Herr, dass du ja, uns einfach berufst in den Gemeinden, Herr, dir dort zu dienen, Herr, den Kindern und Jugendlichen deine Worte, deine Liebe weiterzugeben. Ja, Herr, wir wollen dich für dieses Jahr bitten, Herr, dass du deinen Segen schenkst und dass du ja, viele von uns ermutigst, Herr, und die Zeit und Kraft schenkst, dir dort zu dienen, Herr. Amen.
Amen. Herr, so will ich dir Danke sagen für die Ermutigung, die von deinem Wort ausgeht, die von dir ausgeht, Herr. Danke, was wir vom Uli haben hören dürfen. Danke für seinen Dienst, Herr, den er an uns und für dich getan hat. Ich möchte jetzt auch die Gemeindeversammlung heute Abend noch in deine Hände legen. Möchte ich bitten, Herr, dass davon aus Segen ausgeht, dass du uns auch als Gemeinde gut zusammenstellst und wir gestärkt werden. Es ist deine Idee, Herr, so wie wir hier versammelt sind, und ich freue mich immer wieder neu darüber, Herr, dass du das gut machst. Und ja, es ist noch nicht vollkommen, aber du hast eine Idee mit jedem Einzelnen von uns, und ich freue mich, wenn das auch heute Abend möglichst gut sichtbar wird in der Gemeindeversammlung. So wollen wir dir auch das anbefehlen und möchte auch beten für die Ältesten, die dann einfach auch vorne sitzen oder stehen werden und die Dinge vortragen werden. Auch das wollen wir dir also in deine Hand legen und möchte jetzt einfach beten für einen gesegneten Tag und für eine gesegnete Woche. Amen. Ja, dann kommen wir zum Abschluss und wollen da noch das Lied singen. Du bist mein Ziel, mein Gott. Und wie ich eben schon gebetet habe, ich wünsche euch einen schönen, einen gesegneten Sonntag und ja, hoffentlich bis heute Abend.
Thank you.